der Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast.
Es ist der 17. Dezember 1946, kurz vor Weihnachten. An diesem kalten Wintertag auf dem Alaunplatz in der Dresdner Neustadt kreisen auffällig viele Krähen über dem Trümmerhaufen der ehemaligen Exerzierhalle. Beim näheren Hinsehen bemerkt Helena Pohl, die auf der Suche nach Feuerholz ist, ein aufgerissenes Paket mit Zeitungspapier. Der Inhalt und Anblick ist entsetzlich. Zwei Leichenteile, deren weißes Fleisch sich kaum von den Zeitungen, die in diese eingewickelt sind, unterscheidet. Genauer genommen sind es zwei Beine, die direkt aus den Knien abgetrennt wurden. Ein grauenvolles Verbrechen in dieser eh schon von Tod, Hunger und Leid gezeichneten dunklen Zeit Dresdens. Fassungslos läuft Helene Pohl zur nächsten Polizeiwache und meldet den Fund. Die kürzlich erst geschaffene Volkspolizei steht vor einer fast unlösbaren scheinenden Aufgabe und einer makaberen Frage. Zu wem gehören diese abgetrennten Beine? Und wer ist oder wer sind die Mörder? Die einzige Spur sind kleine grüne Tintenflecke auf den Zeitungsseiten der täglichen Rundschau. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Hörbar aus Sachsen. Ich bin Roris.
Und ich bin Kathi. Und, was denkst du?
Also, es hört sich schon mal brutal an, aber sehr spannend.
Ich habe auch nochmal, trotz dessen, dass ich gesagt habe, dass wir eigentlich nicht nur Fälle aus Sachsen nehmen möchten, diesmal einen Fall aus Dresden, genau genommen aus der Dresdner Neustadt, herausgesucht. Zufälligerweise spielt es auch in der fast derselben Zeit, in demselben Jahr, wie auch dein Fall begann, der Todmacher. Ich hatte mal ein Büro in der Dresdner Neustadt und deswegen fand ich auch bei der Recherche alles etwas gruselig, weil man selbst die Straßen kannte.
Da bin ich jetzt gespannt auf deinen Fall und hör dir zu. Also für alle, die es jetzt schon vergessen haben.
Weil wir so viel gequatscht haben.
Ja. Okay. Für alle, die es jetzt schon vergessen haben, wir befinden uns auf dem Alaunplatz und man hat eine Kiste mit Zeitungspapier.
Keine Kiste.
Eine Kiste, okay, tut mir leid. Was war's denn?
Ein Paket. Ein aufgerissenes Paket.
Ja, okay, eine Kiste und ein aufgerissenes Paket. Wir befinden uns auf dem Alaunplatz mit einem aufgerissenen Paket, wo Zeitungspapier drin ist und darin zwei eingewickelte Beine.
Den 17. Dezember 1946 wird die gerade erst gegründete Mordkommission der Kriminalpolizei so schnell nicht vergessen und stellt sie gleich von Anfang an vor eine schwierige Aufgabe und ein scheinbar unlösbares Rätsel. Wem gehören diese Beine? Und wer hat diese schreckliche und brutale Tat auf dem Gewissen? Spuren sind kaum vorhanden. Bei genauer Untersuchung des Fundortes im Schutt der zerbombten Gebäude rund um den Alaunplatz stellen die Kriminalisten fest, dass es sich bei den Beinen um die Unterschenkel einer weiblichen erwachsenen Person handelt. An den zwei an den Knien abgetrennten Frauenbeinen haften noch einige aschblonde Haare. Neben den Unterschenkeln finden sie außerdem die Knochen zweier Oberschenkel. Schockierend daran ist, dass das Fleisch abgeschnitten wurde. Die Vermutung, das Fleisch der Toten könnte auf den Markt gebracht worden sein. Handelt es sich hier um einen Kannibalen?
Das ist ja mal eine krasse Vorstellung. Also ich habe mal gehört, dass sich Fleisch angeblich so schmecken soll wie Schweinefleisch.
Es war ja auch damals so, dass Dresden 1946 unter einem sogenannten Hungerwinter leidete. Also es war sehr kalt und es war die Nachkriegszeit und es gab wenig zu essen, weil eben nichts geliefert werden konnte. Und so mussten sich eben viele auch durchschlagen. Und überall in Deutschland starben halt auch viele Menschen an Unterernährung und Kälte. Aber die Frage ist halt, wie weit kann ein Mensch in so einer extremen Situation halt gehen? Ne? Unter Hunger und Not würde man dazu greifen, einen Menschen zu töten und das Fleisch zu essen aus Hunger? Doch weiter ist nicht viel zu entdecken. Vor ihnen liegt nur von Nässe, Kälte und Schnee halb vermodertes Zeitungspapier, in welches die Unterschenkel gewickelt sind. Zeitungspapier der täglichen Rundschau vom 2. August und vom 20. September 1946.
beides übrigens ein Freitag.
Auf den Zeitungsseiten sind winzig kleine grüne Tintenflecke. So klein sie auch sind, aber diese sind in diesem Moment der einzige schwache Hinweis, den die Ermittler haben. Also die Frage, wo findet man grüne Tinte und wer nutzt sie? Den Ermittlern wird klar, dass sie herausbekommen müssen, um wen es sich bei der ermordeten Frau handelt und wo sie wohnt. Nur so können sie den oder die Mörder finden. Gerade in der Nachkriegszeit gab es viele Vermisste. Vermisste, die beim Bombenangriff ums Leben kamen, die flüchten mussten oder die im Krieg gefallen waren. Wo sollte man also anfangen? Erst einmal wurden alle verdächtigen Personen und Bewohner rund um den Alaunplatz auf die Polizeiwache gebeten und befragt. Sämtliche Vermisstenanzeigen der letzten Tage in Dresden und Umgebung wurden geprüft und blieben ohne Ergebnis. Doch zwei Tage später gibt es einen ersten Hinweis. Am 19. Dezember meldet eine Frau ihre Schwester auf der Polizeiwache als vermisst. Seit dem 11. Dezember fehle von ihr und ihrem Sohn jede Spur. Sie sagt aus: Beide verließen an diesem Tag gegen 16 Uhr ihre Wohnung in der Großenhainer Straße und sind seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Polizisten teilen ihr mit, dass es sich bei den gefundenen Leichenteilen um die beiden ihrer vermissten Schwester handeln könnte. In der Pathologie wird es schreckliche Gewissheit. Es sind tatsächlich die Beine ihrer Schwester. Ihr Name: Käthe Stieler. 40 Jahre alt und Mutter eines 7-jährigen Sohnes namens Heinz. Ihr Ehemann war im Krieg gefallen und sie somit Witwe und alleinerziehend. Über die Runden kamen sie nur dank ihrer Anstellung im Dresdner Glühlampenwerk. Da Käthe Stieler seit dem 10. Dezember nicht mehr bei der Arbeit erschien und Nachbarn nichts über ihren Verbleib wussten, meldete auch die Betriebsleitung des Glühlampenwerkes den Fall der Volkspolizei. Daraufhin untersucht die Kripo als erstes Käthe Stielers Wohnung in der Großenhainer Straße. Sie stellen fest, dass sämtliche Wertsachen, Kleidung und Gegenstände wie Essbesteck fehlen. Einbruchsspuren sind allerdings nicht zu finden.
Also hat sie ihn vielleicht gekannt und hat ihn reingelassen?
Das wird man sehen, weil die Tür ist nämlich unversehrt und wurde abgeschlossen. Aber ist die Frage, ich meine, man verlässt ja nicht seine Wohnung, wenn man weiß, okay, es wurde eingebrochen und...
Nee, vielleicht wurde sie ja in der Wohnung umgebracht und der Mörder hat dann ihren Schlüssel genommen, hat abgeschlossen und hat sie dann in diesen Karton.
Also in der Wohnung selbst von Käthe Stieler hat man jetzt keine Spuren einer Gewalttat oder Blut finden kann, gefunden. Also es ist das Einzige, was wirklich war, dass eben die Sachen fehlten. Und das hat halt die Schwester bestätigt.
Vielleicht hat sie diese Gegenstände ja auch irgendwie mitgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht wollte sie abhauen.
In der damaligen Zeit?
Ja.
Ich nicht.
Naja, verkaufen, du hast ja schon gesagt, es gab sehr wenig Geld, es gab sehr wenig Essen.
Sie waren arm, Dresden war zerbombt, es war noch viel Schutt und Trümmer, die Häuser waren noch zerstört. Zu der damaligen Zeit war sogar Essbesteck was Wertvolles.
War das damals noch aus Silber?
Denke ich schon. Also,
ja, dann ist es ja schon ein bisschen wertvoller.
An die Zeit von meiner Oma erinnern kann, die hatte richtiges, echtes Tafelsilber. Also ist die Frage, wer hatte abgeschlossen, wer hatte vielleicht einen Schlüssel? Die Hausbewohner werden daraufhin befragt, ob ihnen etwas Verdächtiges im Zeitraum ihres Verschwindens aufgefallen sei. Eine Nachbarin erzählt, dass sie am 11. Dezember gesehen hätte, wie Käthe Stieler mit ihrem Sohn das Haus verließ. Das war also 6 Tage vor dem Auffinden ihrer Beine.
Stimmt, was war eigentlich mit dem Sohn? Wo war der in der Zeit, wo sie weg war? Hat sie das mitbekommen, also der Sohn?
Das ist halt die Frage. Der Sohn ist ja auch ebenfalls verschwunden.
Ah, okay.
Und man weiß auch nicht, ist dem auch etwas zugestoßen?
Na klar, also wenn die Mutter tot ist und auf so brutale Weise, dann finde ich, ist die Chance, dass er noch lebt, relativ gering. Außer wenn es natürlich auf den Sohn abgesehen ist und gar nicht auf sie.
Danach wären sie nicht mehr zurückgekehrt und sie hätte sie auch nicht noch einmal angetroffen. Ein anderer Nachbar erzählte allerdings, dass er einige Tage nach ihrem Verschwinden abends Geräusche in der Wohnung über ihm gehört hätte. Eben diese Wohnung, in der Käthe Stieler mit ihrem Sohn wohnte.
Die Nachbarin weiß zu 100%, dass sie nicht nochmal wiederkam?
Ja, scheinbar hing die oft am Fenster, wenn sie genau wusste, dass sie gegen 16 Uhr das Haus verlassen hat. Doch die interessanteste Information für die Kriminalpolizisten war, dass seit ein paar Monaten des Öfteren eine Frau käme, die eine Arbeitskollegin im Glühlampenwerk war.
Könnte sie also etwas damit zu tun haben? Eine Frau? Doch sie mussten jeder noch so kleinen Spur folgen. Der Sohn war ja ebenfalls verschwunden und damit auch langsam die Hoffnung, ihn noch lebend zu finden. Nun wurde auch das Glühlampenwerk überprüft und alle Mitarbeiter und Kollegen der Fertigungsabteilung, in der Käthe Stieler arbeitete, einzeln befragt. Die Ermittlungen ergaben, dass sie seit ein paar Monaten mit der Kollegin Frieda Lehmann zusammen war.
Zusammen also ein Paar?
Nein, sie waren kein Paar. Sie saßen halt oft zusammen und sie trafen sich sehr oft, besuchten sich gegenseitig und saßen wahrscheinlich beim Mittagessen immer an einem Tisch. Also sie haben sich halt auffällig oft miteinander unterhalten. Außerdem soll Frieda Lehmann einige Tage vor Käthe Stielers Verschwinden am 11. Dezember bei ihr übernachtet haben. Eine weitere aufschlussreiche Entdeckung während der kriminaltechnischen Untersuchungen in der Fabrik betraf die kleinen grünen Tintenflecken auf dem Zeitungspapier, in welche Käthe Stielers Beine gewickelt waren. So stellte es sich heraus, dass an Käthe Stielers Arbeitsplatz genau mit dieser grünen Tusche gearbeitet wurde, die man auf den Zeitungsseiten der täglichen Rundschau fand. Vieles sprach auf Frieda Lehmann hin, aber was hatte sie mit dem Verschwinden ihrer Freundin zu tun und war sie zu so einer Tat fähig?
Wie alt war sie damals?
Wer jetzt, Käthe Stieler oder
die? Nein, die Freundin.
Die war 34 Jahre alt.
Okay.
Und die Käthe Stieler war 40. Daher begibt sich die Mordkommission zur Wohnung von Frieda Lehmann, die nun als erste Verdächtige gilt. Die ehemalige Fleischereifachkraft ist 34 Jahre alt, verheiratet und kinderlos.
Also sie war mal in einer Fleischerei tätig und ist jetzt bei diesem Glühlampen.
Richtig, genau. Sie arbeitet jetzt in dem Glühlampenwerk und war mal in einer Fleischerei tätig. Also wie gesagt, sie war verheiratet und kinderlos. Ihr Ehemann wird allerdings seit 2 Jahren vermisst. Und mit Käthe Stieler war sie laut ihrer Aussage seit einiger Zeit befreundet. Sie arbeitet zusammen und ja, vielleicht verband sie auch das Schicksal ihrer beiden vermissten Ehemänner, die der Krieg nicht wieder nach Hause geschickt hatte. Verwundert über den Besuch der Kriminalisten ist sie nicht. Bei der Befragung teilt sie allerdings mit, dass sie nichts über den Verbleib ihrer Freundin wisse. Sie hätte sich auch schon gewundert, was mit ihr wäre.
Haben diese Polizisten ihr mitgeteilt, dass sie so aufgefunden wurde?
Das haben sie erstmal für sich behalten.
Naja, das mit dem, dass sie nicht so verwundert war. Vielleicht hat sie sich auch schon gewundert, was mit ihrer Freundin los ist. Ja, und hat sich dann schon gedacht, dass ihre Familie sie dann irgendwann als vermisst anzeigen würde.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Frieda Lehmann bereits schon von Kollegen in der Fabrik gefragt wurde, wo denn ihre Freundin sei, schon ein paar Tage vorher. Da gab es wohl eine Weihnachtsfeier. Und da hat sie einfach nur so gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe sie schon jetzt eine Weile nicht gesehen, ich weiß nicht, was mit ihr ist.
Ja, also an sich ist die Aussage jetzt nicht verwunderlich, aber dass sie ihr vielleicht auch mal nicht schreibt oder sie versucht anzurufen oder so.
Rose, damals gab es noch kein Telefon. So. 1946.
Ja, tut mir leid, okay, warte. Aber dass sie sie vielleicht nicht mal besucht oder mal vorbeischaut, wo sie denn ist.
Ja, vor allem dafür, dass sie sich ja immer mal getroffen haben und sie auch bei ihr übernachtet hatte.
Ja, es kommt schon verdächtig rüber.
Doch so richtig glaubt man ihr dann also eben, wie wir auch, nicht. Bei der Untersuchung ihrer Hinterhauswohnung in der Talstraße, die nicht weit entfernt vom Malauenplatz liegt, an dem Käthe Stielers Beine gefunden wurden, sind einige belastende Anhaltspunkte zu finden. Auf Zeitungen, die in der Wohnküche liegen, findet man grüne Tintenflecke. Im Kalender ist der Großbuchstabe S am Tag des Treffens notiert. S, wofür könnte das stehen?
Hieß die Sabine oder so?
Sie heißt Käthe Stieler.
Ach so, also für das Stieler?
Ich denke mal schon.
Aber wenn sie sich treffen wollten, dann ist das ja gar nicht so seltsam, würde ich jetzt mal sagen.
Was aber extrem wichtig ist, dieser wurde mit grüner Tinte geschrieben.
Okay, wow.
Ich meine, schreibst du mit grüner Tinte in der Schule?
Nein, also
ich, finde das
ich
schon
muss sagen, ich schreibe mit schwarzer Tinte. Das ist jetzt auch nicht so oft. Also man sollte ja normalerweise mit blauer Tinte schreiben. Aber mit grüner Tinte kenne ich niemanden und ich schreibe auch selbst nicht mit grüner Tinte.
Und ich denke mal zu der Zeit, wenn das vor allem nur in dieser Fabrik genutzt wurde. Und wie gesagt, die Menschen waren damals arm. Es war jetzt nicht so, dass man einfach in den Laden ging und sich einen Füller gekauft hat und noch eine andere schöne Tintenfarbe. Sondern man nahm das, was man bekommen konnte. Kleider, Mäntel und Wäschestücke, die Käthestieler zugeordnet werden konnten, werden übrigens auch sichergestellt. Das sind im Grunde genommen einmal, haben jetzt die grüne Tinte und die gestohlenen Wäschestücke und die Kleidungen, die in der Wohnung fehlten.
Ja, also und gut, den Rest meinst du, dass, also das ist die Frage, ich könnte mir jetzt vorstellen,
gestohlen sind.
Ja, das ist halt das Ding, falls sie wirklich in dem Verbrechen mit beteiligt war und dort halt die teuersten Wertsachen von ihr gestohlen hat, könnte sie den Rest vielleicht schon verkauft haben? Also das ist ja an sich schon, so viel Zeit ist da ja gar nicht vergangen. Also müsste man theoretisch den Rest ja auch finden.
Ja, zumindest jetzt in der Wohnung findet man jetzt noch nichts anderes.
Ja.
Man muss ja auch dazu sagen, dass 1946 waren sowas wie Mäntel oder Kleider auch wertvolle Sachen, weil man war froh, wenn man ein Kleidungsstück aus einem stabilen, warmen Stoff hatte. Auf dem Küchenboden finden die Ermittler einige Blutspritzer. Anscheinend war die Küche der Tatort. Die Beweislage ist jetzt mehr als erdrückend.
Okay, wow. Also jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher.
Also wir haben jetzt grüne Tinte.
Dass sie in das Verbrechen verwickelt ist. Also ob sie es begangen hat, kann man natürlich noch nicht sagen, aber kannst es ist schon ziemlich sicher.
Aber kannst du es dir vorstellen?
Die Sache ist, warum? Auch wenn das 3000 Euro gekostet hat, was sie dort, also sie oder der Täter dort gestohlen hatte, das ist ja nichts im Gegensatz zu dem Mord, der an ihr begangen wurde.
Aber weshalb denkst du, hat sie umgebracht? Also wenn sie es war. Aus welchen Gründen? Um die Sachen zu stehlen?
Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass was mit dem Job zu tun hat. Vielleicht hatte sie ja eine höhere Anstellung in ihrem Job bekommen, die vielleicht ihre Freundin wollte.
Du meinst aus Neid?
Genau. Mhm. Ja, Mann betrogen klappt ja auch nicht mehr. Die sind ja beide weg. Da kann ich mir eigentlich nicht weiter irgendwas vorstellen.
Doch Frieda Lehmann streitet in der ersten Vernehmung am 27. Dezember alles ab. Überhaupt irgendetwas mit dem Verschwinden von Käthe Stieler zu tun zu haben.
Also das ist ja eigentlich schon klar, dass sie irgendetwas damit zu tun hat. Wie viel wissen wir jetzt allerdings noch nicht.
Aber sie leugnet weiterhin alles. Doch am 28. Dezember legt sie überraschend ein Geständnis ab.
Wow.
Sie sagt, dass ihr Bruder Ernst den Mord begangen habe. Während Käthe Stieler mit ihrem Sohn zu Besuch gewesen sei, habe er zum Küchenmesser gegriffen, beide getötet und zerteilt. Sie habe ihm geholfen, die Leichenteile in den Schutt hinter Höfen der Neustadt zu verteilen. Einige haben sie sogar in die Elbe geworfen. Doch diese Geschichte stellt sich schon bald bei genauer Recherche als erlogen heraus.
Für mich kam die gar nicht so unplausibel vor.
Kann ja sein. Ne? Denn bei genaueren Ermittlungen stellt sich nämlich heraus, dass Ernst seit 1940 als vermisst gilt. Ebenso gab es noch einen weiteren Bruder, der allerdings als Täter aufgrund eines Alibis ausgeschlossen werden konnte. Also, was war genau passiert? Wo sind die anderen Leichenteile? Und was ist mit Käthe Stielers Sohn?
Okay, also wir wissen jetzt schon, sie muss irgendwas damit zu tun haben. Also wenn du wirklich unschuldig bist und in ganz komische Situationen irgendwie alle denken, du warst es und du warst es wirklich nicht, dann gestehst du ja nicht, dass es dein Bruder begangen hat.
Wenn sie es war, dann versucht sie natürlich, sich mit jeglichen Mitteln herauszureden.
Ja, klar.
Und dann hat sie sich eben diese Geschichte ausgedacht. Frieda Lehmann leugnet nun weiterhin still, indem sie einfach schweigt. Ohne Indizien und ein Geständnis kommt die Mordkommission nur in winzigen Schritten vorwärts. Daher beschließen sie nun, unter Bekannten, Freunden und Verwandten der Verdächtigen nachzuforschen und weiterhin nach den weiteren Leichenteilen zu suchen. In den nächsten Tagen werden nun Rumpf und Köpfe zweier Leichen gefunden.
zweier Leichen.
Damit wird eben die schreckliche Tatsache, dass sowohl Käthe Stieler, die Mutter, als auch ihr Sohn Heinz grausam getötet und zerstückelt wurden.
Stimmt, den gab es ja auch noch.
Genau. Alle Leichenteile waren nur ein paar Meter von der Talstraße entfernt, rund um den Alaunplatz und am Neustädter Bahnhof. Anhand der gefundenen Leichenteile kann die Gerichtsmedizin nun auch die Untersuchung zur Todesursache durchführen. Auch wenn der dringende Tatverdacht bestand und die Anzeichen der Schuld Frieda Lehmanns in Vielzahl von den Ermittlern sichtbar auf dem Tisch liegen, fehlt noch immer ein endgültiger Beweis. Die Verdächtige verändert immer wieder ihre Geschichten, entscheidet sich zu schweigen oder bleibt unbeirrt dabei, die Morde nicht begangen zu haben. Also ich hatte auch nochmal von einer Geschichte von ihr gelesen, dass sie erzählt hätte, dass die Käthe Stieler zu Besuch kam mit einem Mann und der hätte dann sie bedroht und die Käthe Stieler und ihren Sohn umgebracht. Aber das stellte sich natürlich auch irgendwann als eine erfundene Geschichte heraus. Trotzdem wird am 10. Februar 1947 gegen Frieda Lehmann die Anklage erhoben und ein nervenaufreibender Prozess vor dem Dresdner Landgericht beginnt. Während der Gerichtsverhandlung legt sie nun ein umfassendes Geständnis ab. Nun berichtet die Angeklagte den Richtern, dass sie einige Tage vor der Tat, am 11. Dezember 1946, bei Käthe Stieler übernachtet hätte. Aus Habgier und Neid hätte sie gehandelt. Habgier auf die kostbaren Dinge, die sie in Käthe Stielers Wohnung sah, während sie zusammen am Tisch saßen, aßen und redeten. Kostbarkeiten wie gute Wäsche, Mäntel und Kleidung aus solidem Stoff. Nach vielen Jahren Krieg und Nachkriegszeit in Armut waren es genau diese Kostbarkeiten, die in ihr Habgier weckten. Sie wollte all diese Dinge selbst besitzen, verkaufen oder gegen Lebensmittel eintauschen.
Okay, dann lag ich ja gar nicht so falsch mit meiner Theorie.
Um die Sachen in ihren Besitz zu bringen, schmiedete sie diesen mörderischen Plan und verabredete sich mit Käthe Stieler für den 11. Dezember 1946. Für Heinz hatte sie ein Weihnachtsgeschenk versprochen. Wie vereinbart kam Käthe Stieler mit ihrem Sohn kurz nach 16 Uhr in der Talstraße an, klingelte und betrat die Wohnung.
Aus der sie anscheinend nie wieder lebend rauskam.
In der Küche habe sie dann Käthe Stieler mit einem Fleischermesser, welches sie ein paar Tage vorher gestohlen hatte, die Kehle durchgeschnitten. Käthe Stieler blutete stark und sei zusammengebrochen. Den Jungen hätte sie dann aus der Stube in die Küche gerufen und kaltblütig ermordet. Später sagte sie aus, dass sie den Sohn umbringen musste und die gesamte Tat möglichst lange unbemerkt zu lassen. Daraufhin zerstückelte sie die Leichen, um sie möglichst unauffällig aus der Wohnung zu bringen. Die einzelnen Leichenteile entsorgte sie in den Trümmergrundstücken und zerbombten Hinterhöfen in der Dresdner Neustadt. Um letztendlich dem Grund ihrer Tatabsicht überhaupt nachzukommen, plünderte sie einen Tag nach dem Doppelmord unbemerkt Käthe Stielers Wohnung. Sie entwendete Gegenstände wie kleinere Möbelstücke oder Haushaltsgegenstände und nahm Kleidung und Wertsachen an sich. Die gestohlenen Kleider, Mäntel oder das Essbesteck versteckte sie teils bei Bekannten, die nichts davon ahnten. Die Frage, die man sich jetzt hier stellt, wie konnte Frieda Lehmann zu so einer brutalen Mörderin werden? Ihre Kindheit in Schlesien war von Gewalt geprägt, ihr Vater arbeitete als Tagelöhner und war Alkoholiker. Sie wuchs in einer großen Familie mit 8 Geschwistern auf, davon 5 Mädchen und 3 Jungen.
Davon kam vielleicht auch ihre Habgier und ihr Neid, wenn man mit so vielen Geschwistern aufwächst, dass man nicht immer das Beste bekommt, sag ich jetzt mal.
Und ist halt die Frage auch, ob sie überhaupt so viel Geld einmal hatten. Aber auf jeden Fall war ihre Kindheit eben von Gewalt durchzogen und die Mutter hatte auch nicht unbedingt die Kraft, sich gegen den Vater durchzusetzen. Mitgefühl gab es ebenso nicht und sie selbst hat es damit auch nie gelernt. Bereits mit 21 Jahren verlässt sie Schlesien und geht nach Dresden, wo sie als Küchenhilfe in verschiedenen Gaststätten und später bis 1937 auch in einem Fleischereibetrieb arbeitete. 1942 heiratete sie einen Soldaten von der Ostfront. 1943 wird er allerdings im Krieg in Russland vermisst und kehrt nie wieder heim. So lebte sie seitdem als Kriegswitwe allein. Abgestumpft durch all diese Erlebnisse war sie vielleicht überhaupt fähig zu dieser extremen Tat. Rein nur aus Habgier, eine Mutter und einen kleinen Jungen erst zu töten und später zu zerstückeln. Das musst du dir ja mal vorstellen. Äußerst tragisch und gleichzeitig in der Dresdner Bevölkerung aufsehenerregend war der Zustand, dass einige Körperteile von Käthe Stieler und ihrem Sohn nie aufgefunden wurden. Frieda Lehmann soll wohl gestanden haben, dass sie das Fleisch ihrer Opfer abgetrennt und an Nachbarn und Bekannte verteilt hätte. Und einige davon haben das Fleisch natürlich auch verzehrt. Ich habe in ein paar Akten gelesen, dass sie die Bekannten auch befragt hätten, die das Fleisch von der Frieda Lehmann geschenkt bekommen haben. Also sie hat nichts verlangt dafür. Oftmals hat sie dafür etwas eingetauscht. Also einmal gab es einen Fall, da hat sie sozusagen Honig dafür bekommen. Und die Bekannte erzählte, wie das Fleisch aussah. Es war sehr hell und sie dachten alle, es wäre Pferdefleisch. Aber zu der Zeit, wo diese Hungersnot herrschte, war in diesem extrem kalten Winter, waren sie für alles, was sie bekommen konnten, dankbar. Sei es Butter, Milch, Eier und eben auch Fleisch.
Ja, klar.
In einer öffentlichen Gerichtsverhandlung verurteilte das Dresdner Landgericht Frieda Lehmann auf Antrag des Staatsanwalts wegen Mordes in zwei Fällen zum Tode. Am 26. Juli 1947 wurde Frieda Lehmann hingerichtet.
Wie lange war jetzt der Abstand zwischen der Verurteilung und der Hinrichtung?
Also Anfang Februar wurde sie verhaftet. Anfang Februar 1947. Die Leichenteile wurden im Dezember 1946 gefunden.
Wow, das ging echt schnell.
Ja, dafür, dass die Mordkommission auch gerade erst gegründet wurde, also selbst die Volkspolizei wurde gerade erst gegründet. Es war ja nach dem Krieg, da musste alles neu organisiert werden.
Und wann wurde sie dann hingerichtet?
Am 26. Juli 1947, sprich...
Ja, in den USA gibt es ja heute noch die Todesstrafe, aber normalerweise sitzen dann die Täter 10, 20 Jahre noch im Gefängnis, bevor sie dann wirklich umgebracht werden, durch die Giftspritze oder was weiß ich.
Es war auch so, dass sie der erste Mensch überhaupt war, der nach Kriegsende in Dresden hingerichtet wurde. Ich hätte jetzt noch etwas Skurriles und Gruseliges zu dem Fall Frieda Lehmann, was auch in Verbindung mit Dresden steht. Die Verhandlung war im großen Saal des Hygienemuseums. Angeblich soll Frieda Lehmanns Skelett noch bis 1990 im Deutschen Hygienemuseum in Dresden als Teil einer Dauerausstellung gehangen haben.
Okay, gab es dafür irgendwelche, ich sag mal, Beweise? Also das wäre schon sehr krass.
Es wird sich letztendlich jedenfalls nur so erzählt. Also man weiß nicht, ob es wirklich stimmt, weil ihre Knochen verschwunden sind.
Okay, das war nämlich meine nächste Frage. Und wurde sie begraben oder so? Aber anscheinend hat sich das erledigt.
Wahrscheinlich verbreitet es sich so von Generation zu Generation die Geschichte des Skeletts im Hygienemuseum. Rose, das war jetzt mein Fall. Was sagst du dazu?
Krass erstmal. Also ich finde es immer noch krass, wie schnell das Ganze ging. Für das Komplette, also für das Finden der Leiche, für die Verurteilung und für die Hinrichtung. Das ist echt krass.
Vor allem zu der damaligen Zeit, wo es ja sehr viele vermisste Menschen gab. Und auch bei der Spurensuche mit der grünen Tinte.
Also ich denke mal, sie hatten sehr viel Glück mit dieser Freundin, dass die da so schnell drauf gekommen sind. Weil, wie du schon gesagt hast, es gab ja sehr wenig Beweise dafür. Einfach zwei Menschen, dahinter ein Kind, ein 7-jähriges Kind umbringt, nur damit sie ein paar Gegenstände, die vielleicht ein bisschen wertvoller sind, hat. Einfach aus dieser Neid?
Es war Neid und Habgier. Als sie bei Käthe Stieler übernachtet hatte, sah sie halt diesen geordneten Haushalt, diese Sachen, die sie hatte, und sie wollte genau dasselbe haben. Was mir allerdings aufgefallen war, dass viele der Informationen von den Nachbarn oder den Kollegen kamen, was letztendlich zur Auflösung des Falls geführt hatte oder was den Ermittlern geholfen hatte.
Wir haben übrigens einen Instagram-Kanal. Sag mal, wie der heißt.
Der lautet mordaufsächsisch.podcast. Sächsisch natürlich mit AE geschrieben.
Übrigens ist dieser Podcast jetzt nicht nur auf dieser Plattform, auf der ihr uns hört, zu finden, nämlich auf insgesamt 7 Plattformen zu finden. Auf Spotify. Dort kann man uns seit neuestem übrigens auch bewerten.
Wer keinen Spotify-Account hat, kann uns übrigens auch auf Podigy hören. Dort braucht man keinen Zugang. Oder man hört uns auf Podimo, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts oder Deezer. Was auch immer. Und ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag.
Und damit bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.